Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End, ich bin systemischer Coach und unterstütze Eltern in schwierigen Erziehungssituationen. Mein Ziel ist es, dass du und deine Lieben eine entspannte Familienzeit verbringt. Dazu bringe ich dir im Podcast jede Woche entweder einen kurzen Tipp von mir oder ein ausführliches Interview mit einer Expertin oder einem Experten aus dem Bereich Pädagogik, Erziehung oder achtsames Leben mit Kindern. Heute habe ich Nicole Strüber im Interview im Podcast. Sie ist Entwicklungsneurobiologin und Psychologin sowie Autorin mehrerer Bücher. Ihr neuestes Buch heißt Risikokindheit. Keine Angst, das Buch ist nicht so, wie der Titel vermuten lässt, sondern es geht, wie der Untertitel verrät, darum, die Entwicklung des Gehirns zu verstehen und die Resilienz deines Kindes zu fördern. Und das ist auch das Thema unseres Gespräches.
Hallo Frau Strüber, willkommen im Podcast.
Ja, hallo Herr End.
Schön, dass Sie da sind. Wollen Sie sich kurz mal vorstellen, sagen, wer Sie sind und was Sie so tun?
Ja, ich bin Nicole Strüber und ich bin Neurobiologin und Psychologin und beschäftige mich seit vielen Jahren, also in meinem Studium, in meiner Promotion, habe ich mich seit vielen Jahren mit den frühen Erfahrungen beschäftigt, den frühen Erfahrungen eines Menschen und den Genen eines Menschen und beschäftige mich damit, wie eine Persönlichkeit, wie die Persönlichkeit des Menschen entsteht und die Psyche des Menschen und warum zum Beispiel auch frühe Stresserfahrungen das Risiko für psychische Erkrankungen erhöhen und wie eben halt auch Resilienz entsteht.
Sie haben ja auch dazu ein Buch geschrieben, Sie haben mehrere Bücher geschrieben, genau, und das neueste kam jetzt Anfang 2019 oder vor kurzem raus, Risikokindheit, die Entwicklung des Gehirns verstehen und Resilienz fördern. Sie haben ja auch gerade das Wort gesagt, vielleicht für alle, die jetzt nicht so die Kauai-Studie von Emmy Werner war das, glaube ich, und das ist ja schon irgendwie 50, 60 Jahre her, dass sie damit angefangen hat. Wer das nicht kennt, vielleicht können Sie ein paar Worte nochmal sagen, was Resilienz ist.
Ja, Resilienz, also es wird häufig so verwendet, als ob Resilienz gleichbedeutend mit psychischer Gesundheit sei. Also Menschen, die einfach durch den Alltag gehen und mit allem gut klarkommen sozusagen, gut angepasst sind. Aber das ist es eigentlich nicht. Also streng genommen bedeutet Resilienz, dass Menschen sich von extremen psychischen Belastungen oder auch körperlichen Belastungen, aber in unserem Zusammenhang psychischen Belastungen, gut erholen können. Also dass Menschen eben halt ein Trauma wirklich erleben und dann daraus eben halt ohne große Probleme hervorgehen. Also das ist streng genommen Resilienz. Und also das ist deshalb schon, also teilweise dann gleichzusetzen mit einer starken Psyche, also Menschen, die frühkindlich sozusagen eine hohe Resilienz erworben haben, die können dann auch im weiteren Verlauf ihres Lebens eben halt mit Problemen gut umgehen. Aber es ist eben halt tatsächlich etwas, was früh entsteht.
Okay. So. Was braucht es dafür, dass das entsteht?
Ja, also das in jedem Fall sichere Bindungserfahrungen.
Ja.
Wobei es gibt durchaus auch bestimmte Gene, die das fördern, die einfach diese Widerstandsfähigkeit eines Menschen fördern. Das sind Gene für so Stoffe, die wir im Gehirn haben, Stoffe wie, Gene für Proteine, die so bestimmte Stoffe im Gehirn steuern. Also das sind so Stoffe wie Serotonin, Dopamin und so. Und es gibt bestimmte Gene für Proteine, die diese Stoffe zum Beispiel abbauen oder binden oder transportieren oder so. Und diese Gene, die können in unterschiedlichen Varianten vorliegen. Und das beeinflusst dann, wie diese Stoffe funktionieren. Und diese Stoffe, die sind ganz wichtig dafür, wie wir mit bestimmten Situationen umgehen, mit Stress umgehen und diese Dinge. Und deshalb können auch die Gene beeinflussen, wie resilient wir auf bestimmte Situationen gehen, oder dafür sind.
Das ist der Teil, den ich aber dann nicht beeinflussen kann, oder?
Nee, den können Sie nicht beeinflussen so. Und Ja, also das ist sozusagen erstmal eine Sache, die eben halt ja, Resilienz befördert, und die andere sind eben halt Bindungserfahrungen. Also das ist korreliert ganz klar, dass eben halt ja, also sichere Bindungserfahrungen ja, eine Resilienz begünstigen. Also Kinder, die frühkindlich eine sichere Bindung erlebt haben und feinfühlige Fürsorge erlebt haben, die bauen in der Regel eine Psyche auf, mit der sie eben halt gut mit problematischen Situationen umgehen können.
Ich glaube, Sie haben auch geschrieben, vorgeburtlich fängt das schon an.
Genau, also vorgeburtlich fängt es bereits an, dass zum Beispiel das Stresssystem eingestellt wird. Also das dazu, oder kann ich jetzt kurz sagen, also wenn wir Menschen Stress haben, dann werden in unserem Gehirn Stresshormone ausgeschüttet. Und diese Stresshormone, die machen uns zum Beispiel wachsam und bewirken, dass wir im Hier und Jetzt sind, und die versorgen das oder stellen die Energieversorgung des Gehirns sicher. Und ja, diese Stoffe funktionieren bei jedem Menschen anders. Und das ist, also vorgeburtliche Stresserfahrungen können beeinflussen, dass dieses System ja eben halt so eingestellt wird, dass man entweder mehr oder weniger von diesen Stresshormonen ausschüttet, also langfristig. Das wird epigenetisch eingestellt, also da werden Gene epigenetisch markiert, und dann schüttet der Mensch mehr oder weniger Stresshormone aus, und dadurch ist verändert, wie der Mensch eben halt mit Stress umgeht. Und deshalb, also Kinder, die oder kleine Kinder, die in der vorgeburtlich schon Stress erlebt haben, die sind oft reizbarer und schlechter zu beruhigen und können schlechter mit Frustrationen umgehen, haben einen stärkeren negativen Affekt. Und das kann eben halt ja mit den vorgeburtlichen Stresserfahrungen zusammenhängen, also wenn eine Mutter vor der Geburt Stress hat. Und das ist nicht unbedingt langfristig schlimm, also aber was oft passiert, ist, dass sich dann so Teufelskreise aufbauen. Also das Kind kommt dann ja einfach gereizter auf die Welt. Und ja, die Eltern haben dann also eben halt auch Schwierigkeiten, mit dem Kind umzugehen und auch dessen Signale zu lesen und selbst ja aus dem Kind zu lernen, so, ne? Dann werden die Eltern daraufhin immer weniger feinfühlig, das Kind erhält immer weniger Unterstützung, und so kann sich dann ein Teufelskreis aufbauen. Und deshalb, also die vorgeburtlichen Stresserfahrungen, die sind nicht immer problematisch, aber eben halt, ja, wenn das eben halt der Anfang von Teufelskreisen ist, so.
Ja, was kann ich dann tun, um die zu vermeiden, als werdende Mutter oder werdender Vater?
Also erstmal, ja, also einiges, also erstmal, ja, das muss ich unbedingt noch dazu sagen, vorgeburtlicher Stress, also damit meine ich jetzt nicht irgendwie die Mutter, die jetzt irgendwie vielleicht noch ein anderes Kind hat und oder nochmal eben schnell ein paar E-Mails schreiben muss, ne? Also mit vorgeburtlichem Stress meine ich ganz schlimmen Stress. Das können zum Beispiel schlimme Partnerkonflikte sein, häusliche Gewalt, ja, Scheidung, Trennung oder Erkrankungen von Angehörigen, Pflege von Angehörigen, also richtig schlimmer Stress. Und nichtsdestotrotz kann man diesen schlimmen Stress ja oft nicht vermeiden, oder meistens nicht. Wenn man es kann, sollte man es tun sozusagen, aber wenn man es eben halt nicht kann, wie meistens, dann ist das halt so. Und dann muss aber zum einen schon während der Schwangerschaft muss auch der Vater und die Großeltern und alles, was da an Ressourcen im Umfeld der Schwangeren ist, sollte sie unterstützen. Das ist wirklich einfach wichtig. Das muss klar sein so. Und wenn das Kind, aber wenn es so geschehen ist und das Kind kommt eben halt gestresst auf die Welt, dann ist es eben halt wirklich wichtig, im Kopf zu behalten, dass das Kind nicht jetzt schreit, weil es die Eltern ärgern will oder weil es ja böse ist sozusagen. Ne? Man hört dann ja manchmal Eltern, die dann sagen, das Kind schreit so viel, ich könnte es an die und so weiter. Ich will jetzt gar nicht weitersprechen, aber das ist eben halt wirklich, also das Kind ist nicht böse, das Kind ist einfach gestresst aus der Schwangerschaft. So. Und das ist wirklich wichtig im Kopf zu behalten und das Kind mit allen Kräften zu unterstützen.
Ja. Okay. Und wenn das Kind auf der Welt ist quasi, dann die sichere Bindung, vielleicht sagen Sie noch ein paar Dinge, die da sagen, das Feinfühlige, eingehen
genau.
auf das Kind.
Genau, Feinfühligkeit ist wichtig. Die ist auch nicht immer gleich gleichgegeben. Aber wenn Menschen Probleme damit haben, auch da macht das Sinn, eben halt sich Unterstützung zu holen, in Form von Kursen, Eltern-Kind-Kursen und so. Und dann eben halt ja die Verfügbarkeit für das Kind. Ne? Also dass Kinder wirklich, also die brauchen wirklich einfach jemanden, der für sie da ist, der die Emotionen spiegelt und der sie tröstet. Und das muss jetzt nicht 100% der Zeit sein, aber grundsätzlich eben halt brauchen sie das. Das ist jetzt auch nicht neu, natürlich, aber das ist eben halt ganz, ganz, ganz wichtig dafür und zuverlässig verfügbar. Und
ja, okay. Und das heißt, ich bin sehr eingetuned auf das Kind, ne? So dass aus dem Bedürfnisorientierten kommt das ja auch sehr stark heraus, Attachment Parenting und so. Wie ist das mit dem Thema mit der anderen Seite quasi, dem Grenzen setzen oder Abgrenzen? Ich nenne das ja immer Halt geben.
Ja, also das in den ersten Lebensjahren ist das bestimmt eher ein Halt geben, so, ne? Die Kinder müssen sich ja erstmal selbst kennenlernen und diese ganzen Gefühle, die auch mit den Grenzen setzen so oder Halt geben, eben halt einhergehen. Und das muss in jedem Fall ein sanfter Prozess sein. So. Und darauf zielen, dass die Kinder selbst lernen, ihre eigenen Bedürfnisse und Gefühle eben halt zu regulieren. Und darin müssen sie unterstützt werden, statt dass diese Bedürfnisse einfach abgestellt werden.
Okay. Aber das beinhaltet schon auch, dass ich sage manchmal an manchen Stellen nein oder ne?
Ja, in jedem Fall, genau. Aber das Kind muss eben halt, es ist sowieso wichtig, dass das Kind auch die Gefühle kennenlernt, die das alles beinhaltet. Okay. Also dass das Kind auch diese Aggression und diese Wut haben kann und darf. Und
dass es das nicht darf, die Wut quasi.
Genau, also dass das Kind diese explosiven Gefühle, dass es die kennenlernt. Ja. Also nur dann, wenn es sie kennenlernt und immer wieder auch hat, dann unterstützt wird, diese Gefühle langsam abzubauen sozusagen. Ja. Nur dann kann das Kind eben halt auch gute Regulationsstrategien, also langfristige Regulationsstrategien entwickeln. Und bei Kindern, die das nicht haben, das ist es oft so, dass sie eben halt, dass sie zwar, also Kinder, die jetzt keine feinfühlige Fürsorge bekommen, ist es dann oft auch so, dass sie zwar schneller lernen, also einige von ihnen, ihre Gefühle abzustellen, also einfach nur abzustellen, aber das ist dann nicht wirklich eine Regulation, das ist dann eher ein Abschalten. Und bei den Kindern sind auch bestimmte, das sieht man dann auch im Gehirn, also jetzt nicht bei dem Einzelnen, das sind dann irgendwie so Studien mit einer großen Stichprobe, aber grundsätzlich, also Kinder, die zum Beispiel eine weniger feinfühlige Mutter haben, da ist die Kommunikation zwischen bestimmten Hirnbereichen, die eigentlich für diese Regulation wichtig sind, ist da weniger ausgeprägt.
Ja, okay. Okay, das heißt, es ist wichtig zu sagen, an manchen Stellen nein und gleichzeitig dann dem Kind den Raum zu geben, sich aber in seiner Wut und Frustration oder Traurigkeit auszudrücken.
Ja, genau.
Und dann da zu sein, ne?
Genau. Und natürlich dann die Gefühle auch aufgreifen, so, ne? Also ich verstehe deine Gefühle und eben halt benennen. Das ist ja eben halt ganz wichtig, dass das Kind das wirklich kennenlernt und auch wirklich einfach lernt, dass das zum Menschsein dazugehört. So.
Okay, ja. Weil manchmal habe ich so einen Eindruck, es gibt halt auch diese Tendenz, dass Eltern dann so sehr feinfühlig werden, aber auch nur in diesem Bindungsbereich sind, also dieser und dann, keine Ahnung, mit vierjährigen Kindern, ne, dann dauert das Abgeben vom Kindergarten eine Dreiviertelstunde oder so, ne? Weil sie dem Kind alle Freiheit geben. Ne?
Und ja, halt, nee, das ist sicherlich, also ich denke, das ist auch wichtig, dass das Kind dann eben halt diese Grenzen kennt, aber und hat und auch ein bisschen angeleitet wird, aber eben halt, die Gefühle des Kindes müssen eben halt ja ernst genommen werden, gespiegelt werden und das denke ich, ist schon wichtig.
Okay, und dann lernt das Kind aber, dass quasi diese Regulation einfach dadurch, dass es so sein darf.
Genau, also es lernt eben einfach, es lernt, dass nicht alle seine Bedürfnisse sozusagen befriedigt werden. Und es lernt aber eben halt, und also das ist natürlich auch absolut wichtig, ne? Also dass dann sozialer Abgleich stattfindet. Und das ist eben halt also auch ganz, also ein ganz zentraler Punkt in der Entwicklung des Kindes ist eben halt auch die Entwicklung einer Theory of Mind, also des Vermögens, die Perspektive des anderen zu erkennen und sich damit abzugleichen und Kompromisse zu finden. Und also das ist ein ganz, ganz wichtiger Entwicklungsschritt und der setzt natürlich voraus auch, dass Kinder das wirklich tun. Also diese, die Perspektive des anderen einzunehmen. Und wenn Kinder eben halt nur ihre eigenen Bedürfnisse ausleben dürfen, weil man ihnen alle Freiheit lassen möchte, dann kommt das möglicherweise auch einfach zu kurz.
Okay. Was kann ich noch machen, um diese Entwicklung von der Theory of Mind zu unterstützen? Also einmal wäre das dann das sanfte Grenzen setzen oder das verständnisvolle Grenzen setzen.
Genau, und das, also Mentalisieren ist einfach ganz wichtig. Also das oder das, was in der Wissenschaft, in der psychologischen Wissenschaft als Mentalisieren bezeichnet wird, das ist eben halt das Eingehen auf den mentalen Zustand des Kindes. Also dass man eben halt wirklich dann sagt, du fühlst dich gerade so und so und ich verstehe das und du und mir selbst geht es so und so. Und also dass man wirklich mit dem Kind über die Gefühle und über seine eigenen Ziele und Bedürfnisse redet. Also dass man dem Kind wirklich spiegelt, was man selbst glaubt, was gerade in dem Kind vorgeht. Ja, ist für das Kind und für die Entstehung dieses sozialen Gehirns und seiner sozialen Eigenschaften ist total wichtig.
Okay. Und das ist ja jetzt so im frühkindlichen Bereich, haben wir uns jetzt so ein bisschen bewegt. Wie sieht das dann aus bei älteren Kindern, also Schulkindern? Was gibt es da, wo wir sagen, was müsste man beachten? Dann fängt ja das an, auch ne, diese schulische Leistungsanforderung nochmal, die dann da reinkommen.
Ach ja, also meine, ich bin ja so ein bisschen auf die ersten Lebensjahre wirklich spezialisiert. Ne? Und also ich weiß, dass diese schulischen Bereiche sind ja oft, also es wird dann ja oft problematisch, aber auch da erreicht man sicherlich am meisten, wenn man mit den Kindern spricht und wirklich versucht, das Kind zu verstehen. Und das ist jetzt natürlich nicht neu, wenn ich das jetzt sage, aber manchmal habe ich das Gefühl, man muss noch mal dran erinnern. Weil das kommt, glaube ich, heutzutage auch oft zu kurz. Also, dass Eltern wirklich mit ihren Kindern sprechen. Also das geht im stressigen Alltag oft unter. Ich will gar nicht sagen, dass das unbedingt ein Defizit oder eine Unzulänglichkeit der Eltern selbst ist. Es ist einfach der Alltag oft, in dem man das dann vergisst. Ja. Weil einfach eine Sache nach der anderen stattfindet und man einfach gar nicht zu sich selbst kommt und dann entsprechend auch nicht zu den Kindern. So.
Und mit sprechen meinen Sie dann aber nicht über die Hausaufgabe sprechen, sondern eher darüber...
Ja, genau, über die Haltung zur Schule und auch darüber, ob man irgendwie, ob das Kind sich, keine Ahnung, zurückgesetzt fühlt oder auch unzulänglich fühlt oder also eben halt darum und was darüber und was auch die Probleme sind. Aber sicherlich kann man natürlich auch nicht alles mit Sprechen dann auflösen. Ne? Also dann daddelt das Kind trotzdem lieber so, ne, als jetzt irgendwie in die Schule zu gehen. Und darauf habe ich jetzt auch ehrlich gesagt keine Lösung oder dafür habe ich auch keine Lösung.
Und wenn Sie sagen, das Sprechen löst nicht alles, wann fange ich denn an mit dem Sprechen? Wie früh kann ich denn, ne, die sehr kleine Kinder, die sind ja selbst noch nicht sprachkompetent, indem dass sie selbst sprechen, so, ne?
Ja, aber die benötigen dann das Sprechen, also das ist das, was ich eben mit Mentalisierung meinte, ne? Also sie brauchen eben halt das Sprechen über ihre, also das Sprechen der Eltern über ihre eigenen Bedürfnisse und Zustände eben halt, um das selbst später in Worte fassen zu können und um dieses ganze Konzept davon zu kriegen, vom menschlichen Funktionieren so. Ja.
Also das kann ich quasi, bevor das Kind selbst das kann, also überhaupt sprechen zum Beispiel oder sich ausdrücken über Gefühle, kann ich das schon quasi dann als Elternteil tun.
Genau, und das ist eigentlich auch etwas, was Eltern intuitiv machen, ja. Und Auch diese Ansprache, die hat sich ja von selbst etabliert. Also das ist ja ein intuitives elterliches Vorgehen und dass man eben halt ja als Eltern eben halt mit dieser Sprache mit den Kindern spricht und dann auch einfach sagt, ach Mensch, jetzt bist du traurig oder so. Das ist ja etwas, was eigentlich aus dem Bauch rauskommt. Mhm. Und das ist manchmal natürlich bei intellektuellen Eltern, die allgemein jetzt sehr verkopft an Dinge rangehen, bleibt das manchmal auch ja nicht aus, aber nimmt jetzt vielleicht nicht ganz so den größten Raum rein, ne? Also ein. Und das ist eigentlich extrem wichtig für die Kinder.
Sagen Sie noch mal kurz, was ist die Ammsprache?
Also das ist dieses Baby-Talk, ne? Also mit hoher Sprache, super hoher Stimme, super deutlich, eben halt ja, mit dem Kind sprechen.
Ja, okay. Es gibt ja Menschen, die sich da so tatsächlich so wie ne, wehren. Ich habe da auch schon gehört, ne? Mhm. Ich spreche mit Kindern nur wie mit Erwachsenen, ne? So.
Genau, und das meine ich mit intellektueller Herangehensweise, ne? Ja. Und das ist aber eigentlich falsch. Also Kinder brauchen genau das. Also genauso wie ein Kind braucht, dass man eine bestimmte Entfernung zu ihm einnimmt, weil man eben halt, weil das Kind in der Entfernung besonders gut scharf sehen kann. Also das macht man auch automatisch, weil das Kind es braucht, das weiß man einfach. Und genauso ist es auch mit der Sprache, mit dieser Ammsprache. Also die macht man auch automatisch, weil es das ist, was das Kind braucht.
Ja, wenn ich jetzt so eine Ahnung bekomme nach diesem Gespräch, oh, vielleicht bin ich doch ein bisschen intellektuell an diese ganze Sache rangegangen. Wie kann ich denn nicht das Bauchgefühl entwickeln? Weil das ist ja für den Intellektuellen per se irgendwie gar nicht greifbar, was das sein soll, ne?
Mhm. Ja, das ist, also da kann man nur sagen, hör auf die Bauchgefühle, hör auf die innere Stimme so. Ja. Und ja, ich weiß, ich schreibe Bücher darüber, aber ich sag auch häufiger, leg einfach die ganzen Bücher mal zur Seite und lies sie nicht sozusagen. Also ist ein bisschen gegensätzlich, aber das ist oft einfach das Beste. Aber natürlich, dann hat man manchmal Probleme und weiß nicht weiter und so und sucht man sich Rat. Und früher hat man sich da wohl auch einfach viel abgeguckt. Und ja, und das ist heutzutage, lebt ja mehr oder weniger jeder in seinen Wohnungen oder Häusern. Und man trifft sich allenfalls auf dem Spielplatz so mit anderen Eltern und kriegt da ein bisschen mit, wie andere Eltern damit umgehen. Ja, das ist vielleicht nicht so ganz die optimale, also gesellschaftliche Entwicklung so, ne?
Was würden Sie sagen, ist noch so ein Risiko im frühkindlichen Bereich für die Entwicklung des Gehirnes?
Das ist natürlich heutzutage, auch wenn Sie jetzt wenn ich jetzt gerade das Spielplatzbild vor Augen hatte, ist sicherlich auch die Handynutzung der Eltern, ne? Also ich will jetzt gar nicht pauschal gegen Smartphone wettern. Ich benutze das selbst sehr viel und bin auch ein Kind meiner Zeit sozusagen. Aber wenn eben halt Eltern die ganze Zeit aufs Handy schauen, während sie mit den Kindern interagieren. Also ich habe da in meinem Buch jetzt zum Beispiel ein Beispiel, da ist dem Kind die Reiswaffel, da ist dem Kind die Reiswaffel runtergefallen und das Kind schreit und die Mutter sagt dann irgendwie, oh, jetzt bist du enttäuscht oder bist du traurig oder so. Und während sie das macht, lächelt sie halt gerade über irgendein Insta-Foto so, ne? Okay. Und das ist eben halt, wenn das ein, zwei, dreimal vorkommt, ist das kein Problem. Aber eigentlich braucht das Kind eben wirklich, dass die Mutter dann eben halt die Gefühle des Kindes aufgreift und einfach wirklich sagt, ach, jetzt bist du enttäuscht. Und dann hat sie eben halt die entsprechende Mimik in ihrem Gesicht, die das Kind dann sieht. Das Kind merkt, dass die Mutter für es da ist. Und das ist eben halt, wenn es so ein Dauerzustand ist, ist das schlecht fürs Kind. Also das Kind ist dann verunsichert und das kann sein ganzes emotionales System nicht so gut ausbilden. So.
Okay.
Zur Verdeutlichung dessen, wie es für ein Kind ist, wenn die Mutter postpartale Depressionen ist, wurde mal so ein Video gedreht. Ich weiß nicht, ob Sie das vielleicht kennen. Das ist Tronic, heißt der. Edward Tronic. Der hat das, das ist auf der, das ist auch auf YouTube zu finden.
Packen das in die Shownotes. Ne?
Das ist das Still Face Paradigm.
Ja.
Das, Und da geht es darum, dass eine Mutter spricht mit ihrem Baby, so wie man das normalerweise
Na doch,
macht. Also da
ja.
wird, genau, da wird sehr gut dieses intuitive Parenting eben halt, intuitive Parenting dargestellt. Also wie sie ganz normal und warmherzig mit ihrem Kind umgeht und plötzlich nimmt sie ein Gesicht ein, zeigt keine Emotionen, ist einfach ganz still. Und das wurde damals entwickelt, um zu verdeutlichen, wie es für ein Kind ist, wenn die Mutter Depressionen hat. Das ist aber eigentlich auch das Gesicht, was man hat, wenn man gerade irgendwie sich durch Instagram scrollt oder so.
Okay.
Und das ist für das Kind ganz schlecht. Also das
Okay.
verunsichert das Kind total.
Das hätte also für das Kind die gleiche Wirkung oder eine ähnliche Wirkung haben können, wie wenn ich depressiv bin, quasi.
Ja, genau, das
Ja.
würde ich denken.
Wow, ja.
Also natürlich nicht, ne, wenn man mal eben ganz kurz einmal guckt, sondern, aber dieses so mit dem Kind sprechen und dabei irgendwie sich einmal durch die ganzen Fotos scrollen, das ist ja allgegenwärtig. Also egal, ob man eben halt an der Bushaltestelle steht oder auf dem Spielplatz sich umguckt oder so, das machen halt die Eltern heutzutage.
Ja, ich merke auch, wie es mich, ich bin auch nicht frei davon, dann drauf zu gucken, während ich mit jemandem manchmal rede, weil ich dann noch was nachschaue, so. Aber ich merke natürlich das besonders stark, wenn mein Gegenüber ins Handy guckt,
Klar,
mitten im
also.
Gespräch das aufnimmt, allein dieses Aufnehmen, weil es dann
Ja.
piept, ne, ist dann wie so eine Zurücksetzung dann. Und ich bin
Genau,
erwachsener
also.
Mann, genau, und
Genau,
reflektiert
wenn
und
wir.
whatever. Aber wie ist das für ein kleines Kind, das da gerade ein Problem hat, das es gelöst haben will von der Mama oder vom Papa, ne?
Genau, das Kind kommt mit seinen Gefühlen gerade nicht klar und braucht irgendwie Unterstützung. Und also das Kind kann eben halt seine Gefühle noch nicht selbst regulieren wie wir so, ne? Das Kind braucht einfach Unterstützung. Und ja, und wie Sie gerade gesagt haben, also wenn wir mit einem Freund, einer Freundin ins Restaurant gehen oder was auch immer, uns wirklich Zeit füreinander nehmen, dann machen wir das nicht. Da sitzt doch keiner und guckt da irgendwie 5 Minuten lang irgendwelche Bilder durch. Aber wenn wir uns Zeit nehmen, um mit unserem Kind auf den Spielplatz zu gehen oder so, dann machen wir es so, ne? Weil das ist eben halt etwas, also ja, da, wir nehmen dann häufig das Kind nicht so ernst.
Ja, wow.
Was ich auch ein bisschen problematisch finde, sind häufig die langen Kita-Stunden, ne? Also wenn Kinder wirklich jetzt sehr lange in Kitas sind oder in Krippen sind, eben halt U3, ne? Also dabei rede ich nicht über das vierjährige Kind, sondern die U3-Kinder. Also wenn die jetzt wirklich sehr viele Stunden in der Kita sind, das ist problematisch. Oder wenn die Kita eben halt wirklich eine schlechte Qualität hat. Also es ist eben halt auch in der Fremdbetreuung wichtig, dass da jemand da ist, der wirklich für das Kind feinfühlig verfügbar ist und zuverlässig verfügbar ist. Und auch wenn wir manchmal Betreuung, also wenn es manchmal heißt, der Betreuungsschlüssel ist gut, der ist vielleicht 1 zu 4, also erstmal bei den ganz Kleinen ist 1 zu 2 bis 3 ja angebracht und nicht 1 zu 4. Aber selbst wenn es heißt 1 zu 4, ist der ja meistens gar nicht 1 zu 4, weil tatsächlich ist dann eben halt dann doch jemand im Urlaub oder krank oder es ist noch Gruppen, es ist irgendwie Papierkram zu erledigen, Elterngespräche. Also de facto sind dann eben halt doch 5, 6 Kinder, die oder 7 oder in Sachsen meinetwegen 10 Kinder, die eine Person zu betreuen hat. Und das ist dann einfach problematisch für die Kinder. Und wenn die dann eben halt auch noch viele Stunden in der Krippe sind, dann und die Eltern dann auch von der Arbeit kommen und natürlich dann auch noch einkaufen müssen und dies und jenes und sonst was und Waschmaschine dann und das Kind dann zu Hause auch das nicht bekommt, also dieses Eingehen, dann ist das schon auch echt problematisch. Und das ist aber natürlich ein Problem, was nicht so einfach zu lösen ist, weil natürlich, also die finanziellen Ressourcen sind nicht da, um jetzt einfach jede Krippe mit genügend Erzieherinnen auszustatten und auch die personellen Ressourcen sind gar nicht da. Und andererseits sehe ich schon die Notwendigkeit, also auch als Mutter arbeiten zu gehen. So, aber wir müssen da, glaube ich, wirklich ein bisschen weg von diesen Graben kämpfen. Also ich denke immer, wenn wir. Also jetzt gibt es ja die Fraktion der arbeitenden Mütter und die Fraktion oder, ne, oder Väter und die Fraktion eben halt derjenigen, die zu Hause bleiben so. Und beide bekriegen sich und meinen, sie haben sozusagen die gute Entscheidung getroffen und die andere ist eben halt per se schlecht. Und ich glaube, so kommen wir überhaupt nicht weiter. Also wir müssen eigentlich wirklich also sagen, dass also nur wenn eben halt einige Eltern zu Hause bleiben, also Mütter wie Väter auch, und somit dann noch mehr Ressourcen für die anderen, die sich entscheiden, eben halt ihre Kinder früh abzugeben, bleiben. Nur dann kann eigentlich, also auf diesen verschiedenen Säulen verteilt, kann eigentlich erreicht werden, dass ein Großteil der Kinder gut betreut werden. Mhm. Und also das setzt wiederum voraus, dass eben halt diese Grabenkämpfe aufhören und dass man einfach akzeptiert, beides ist irgendwie richtig. Und das muss eben halt wirklich dann auch auf verteilt werden. Und das sollte niemand oder das Gefühl haben, er muss jetzt sein Kind abgeben, nur weil er sonst eine Gluckenmutter oder einen Gluckenvater gibt es noch nicht, ne? Aber wäre eben halt, da finde ich, muss noch viel Toleranz entstehen.
Ja. Was ist für Sie eine qualitative, gute Betreuung?
Ja, eben halt ein Setting, wo wirklich eine Erzieherin für 2 bis 3 Kinder da ist und eben halt auch zuverlässig da ist. Mhm. So, natürlich kann sie mal krank werden, aber jetzt eben halt nicht die Fluktuation, die wir eben halt haben, die sollte es nicht geben. Und in dem Alter auch nicht unbedingt offene Gruppen. Ja. Also das Kind braucht einfach ein stabiles Umfeld, voraus, also eins, was es voraussehen kann. Und ja, das wäre gut.
Und die Feinfühligkeit, habe ich eben rausgehört.
Genau, Feinfühligkeit, ja, genau.
Ja, danke schön. Erstmal jetzt noch die Frage, wo kann man sich mit Ihnen verbinden? Sie haben eine Webseite.
Genau, ich habe eine Webseite. Ich habe auch einen Facebook-Account. Ja. NicoleStrüber.2, glaube ich.
Packen wir in die Shownotes, genau.
Bitte?
Das packen wir in die Shownotes, den Link dann.
Genau, allerdings ist das tatsächlich so, ich hatte mir vorgenommen, dass ich da gelegentlich etwas poste und ich wollte auch auf Facebook dann eben halt eine eigene Seite machen, aber die ist noch deaktiviert, weil ich momentan einfach nicht dazu komme, weder zum Posten noch zum Seite aktivieren und ja, von daher, aber ich hab's noch nicht aufgegeben. Also möglicherweise mache ich es dann demnächst nochmal.
Genau, und dann gibt es die 3 Bücher. Risiko Kindheit ist das Neueste, dann die erste Bindung und dann hat das erste Buch war Wie das Gehirn die Seele macht.
Genau, also Wie das Gehirn die Seele macht, das habe ich zusammen mit Gerd Roth geschrieben.
Genau.
Da geht es um so auch teilweise philosophische Fragen, Bewusstsein. Dann geht es aber auch um psychische Erkrankungen, Psychotherapie. Das ist allerdings ein sehr anspruchsvolles Buch. Also das ist nichts, es ist sehr beinhaltet sehr viele, sehr viel physiologische Inhalte. Und das ist jetzt nichts, was man irgendwie im Garten liest, so, okay. Sondern wahrscheinlich eher am Schreibtisch. Und erste Bindung, da geht es um die, das hab ich alleine geschrieben, habe auch versucht, es einfacher zu schreiben. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Da geht es eben halt um die normale Kindheit, um das normale Elternsein. Mhm. Und ja, in der Risikokindheit, da habe ich noch versucht, eben halt auch die Risiken noch mehr zu beleuchten und eben halt aber auch Resilienz.
Ja. Vielen Dank für dieses Interview. Vielen Dank auch für Ihre Arbeit an dieser Stelle, dass Sie halt diese Erkenntnisse aus der Neurobiologie und aus der Psychologie einfach dann so einem breiten Publikum verständlich machen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass gerade Eltern da, dass das hilfreich ist, dass die nochmal mehr Verständnis bekommen, ne? Dass auch solche Dinge quasi dann so eine wissenschaftliche Untermauerung haben. Das ist für viele Menschen ja wichtig. Das gibt eine Sicherheit. Das tragen sie auch in Vorträgen weiter da. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle. Und jetzt habe ich noch ein paar Fragen zum Schluss. Die kriegt quasi jeder meiner Gäste. Das eine ist, wenn sie an ihre eigene Kindheit zurückdenken, vielleicht hat da irgendetwas gefehlt, was sie sich selbst aneignen mussten. So. Was wäre das gewesen?
Also im Nachwort meines Buches bin ich auch darauf eingegangen, was mit der eigenen Kindheit zu tun hat. Es ist so, dass mein Vater im Krieg aufgewachsen ist und da auch traumatisiert wurde. Das war so, dass er bei einem Bombenangriff zu Hause vergessen wurde von seiner Tagesmutter.
Wow.
Und seine eigene Mutter war da gerade arbeiten. Es war irgendwie abends oder nachts oder so. Und dann ist seine eigene Mutter zum Bunker gekommen und das Kind fehlte. Und dann ist sie sozusagen mit dem Fahrrad durch den Bombenhagel gefahren und hat das Kind aus der Wohnung geholt und dann sind die zurück wieder durch den Bombenhagel. Ja, mein Vater hat dann eben halt ziemlich schlimme Angstzustände bekommen, die ich dann eben halt erlebt habe, als ich Kind war. Und ich habe mich dann immer gefragt, was hat er denn? Und dann hieß es immer, ja, der hat was mit dem Kopf. Und dann habe ich mich immer gefragt, was ist denn im Kopf? Was kann im Kopf passieren, dass ein Mensch Angstzustände hat? Hat mich eben halt nie so richtig wirklich losgelassen, die Fragestellung.
Ja. Wofür sind Sie Ihren Eltern dankbar?
Ja, ich bin meinen Eltern sehr dankbar dafür, dass sie mir letztendlich auch ganz gerade später ganz viele, also erstmal natürlich für ihr Elternsein und dafür, dass also für ihr Elternsein auch als ich klein war, da ist, also meine Mutter ist tatsächlich sehr intuitiv mit mir umgegangen. Sie war, hatte da jetzt auch keinen intellektuellen Hintergrund. Also sie hat es einfach so gemacht, wie sie aus, wie es aus ihrem Bauch rauskam. Also das, dafür bin ich dankbar. Aber das, was ich eben gerade sagen wollte, was mir jetzt auch sehr also prägnant ins Gedächtnis kam, war einfach, dass meine Eltern etwas später, als ich dann jugendlich war, mir wirklich auch viele Entscheidungen oder mich viele Entscheidungen haben selbst treffen lassen. Also das hat jetzt nichts mit unserem Thema eben zu tun, aber dafür bin ich Ihnen sehr dankbar und ich habe sicherlich einen etwas unkonventionellen Lebenslauf und das haben meine Eltern mir eben halt gestattet.
Wenn Sie werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könnten, quasi so drei Wahrheiten, sagen Sie, das ist wichtig, das, was wären das?
Ach, ich weiß nicht, vielleicht würde ich das auf eine beschränken und einfach nur das sagen, was auch schon viele vor mir gesagt haben. Die ersten Lebensjahre sind so unglaublich wichtig. Und sie gehen so schnell vorbei. Also einfach fürs Kind versuche ich, wir haben alle irgendwie unsere Probleme, alles zu vereinbaren. Also wir brauchen alle einen Job, wir brauchen alle Geld, um unseren Alltag zu bestreiten. Also keiner, kaum einer kann sozusagen für das Kind einfach da sein, er kann es sich leisten. Aber trotzdem, die Stunden, die da sind, die sollten wir nach Möglichkeit versuchen, mit dem Kind zu verbringen, weil die Zeit einfach so wahnsinnig schnell vorbeigeht und für das Kind es so wahnsinnig wichtig ist.
Frau Stöber, vielen Dank.
Ich finde das ja immer sehr berührend, wenn mir Menschen dann ihre Lebensgeschichte erzählen, also einschneidende Erlebnisse, wie bei Nicole Strüber, das traumatische Erlebnis ihres Vaters. Und gleichzeitig, wie bestärkend ist das zu sehen, dass so etwas, was in der Vorgeneration quasi traumatisch war, sie jetzt verarbeitet hat in ihrem Beruf. Ich finde, das macht immer, kann Hoffnung machen, ne, wenn wir selbst denken, oh, was haben wir nicht angerichtet mit unseren Kindern? Na, einfach zu sehen, ja, das kann sein und es kann sein, dass das Kind was ganz Tolles daraus macht auch. Also auch da einfach an die Stärke zu appellieren und die Hoffnung zu appellieren, das ist mir ganz wichtig. Wenn du selbst dahinschauen willst, mal als Vater gerade, was bei dir war vielleicht, was du mitträgst für Päckchen und vielleicht auch schauen willst, wie du die nicht weitergeben kannst, dann bist du ganz herzlich eingeladen in den Kreis der Väter. Das ist unser Selbsterfahrungsprogramm, das ein halbes Jahr läuft und startet am 5. September. Alle Infos findest du in den Shownotes bzw. auf meiner Webseite christopher-end.de. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz wundervollen Start in diese Sommerwoche. Vielleicht hast du Ferien, vielleicht seid ihr im Urlaub. Genießt einfach die Zeit, wie auch immer. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis bald.